Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Als sie aber davon redeten, trat Jesus selbst mitten unter die Jünger und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in eure Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, segne dein Wort an unseren Herzen und schenk uns deinen Heiligen Geist. Öffne du uns die Schrift, dass auch wir sie verstehen und fröhlich werden im Glauben an dich. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus hatte seine Jünger gefragt: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Damals noch hatte Petrus geantwortet: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Es ist verrückt, wie die Passions- und Ostergeschichte die Antworten abgewandelt hat. Du bist der Gärtner, denkt Maria. Du bist der Einzige, der keine Ahnung hat, was hier passiert ist, sagen die Emmaus-Jünger. Und Petrus macht es sich ein wenig zu einfach. Ach, ich kenne den gar nicht. Und nun steht Jesus mitten unter den Jüngern, die sich gerade darüber austauschen, dass einige von ihnen jeweils den auferstandenen Jesus gesehen hatten. Sie haben dabei immerhin den österlichen Gruß erfunden, mit dem die Christen bis heute sich zum Osterfest grüßen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus steht also vor ihnen. Wieder steht die Frage im Raum: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und die Jünger sind überzeugt, es muss ein Geist sein. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich, dass die Menschen damals Jesus nicht erkannt haben, dass sie teilweise nicht glauben konnten, dass sie teilweise sogar ihren Glauben verleugnet haben? Das ist wunderbar, und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist: Es ist so wunderbar tröstlich, wenn auch wir es einmal schwer haben mit unserem Glauben. Und dann ist es zum Zweiten so schön, wie Jesus hier jeweils den Seinen aufhilft, sodass aus Unglauben Glaube wird, aus Verleugnung Umkehr und Neuanfang und aus Zweifeln schließlich nicht etwa Klarheit, sondern einfach nur große Freude. Die Jünger haben nun einiges falsch gemacht. Maria geht es ähnlich. Aber fangen wir bei Petrus an. Er verleugnet Jesus dreimal. Dann kräht der Hahn. Und dann treffen sich die Blicke. Jesus sieht Petrus an. Sofort ist Petrus von allergrößter Reue erfüllt. Ein Blick genügt. Maria schließlich hält den auferstandenen Herrn Jesus Christus für den Gärtner. Hier reicht ein einziges Wort: Maria. Die Emmaus-Jünger stellen im Nachhinein fest, dass ihr Herz gebrannt hat, als Jesus ihnen die Schrift geöffnet hat. Aber sie erkennen ihn an einer einzigen Handlung, als er das Brot brach. Also, ein Blick hat alles gesagt. Ein Wort genügt. Alles war klar, als Jesus das Brot brach. Doch nun ist es anders. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Friede sei mit euch. Doch nichts passiert. Die Jünger erkennen ihn trotzdem nicht. Nach den Ohren sind die Augen dran. Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Doch wieder kein Erfolg. Nach den Augen sind die Hände dran. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Doch die Jünger stehen immer noch auf der Leitung. Weil sie nicht glauben können, muss nun ein Fisch dran glauben. Gebt mir etwas zu essen. Was werden die Jünger da erwartet haben? Kannten sie etwa schon den Witz vom Skelett, das in die Kneipe kommt und sagt: Zwei Bier und einen Wischlappen bitte? Jesus ist vor ihren Augen. Er versucht es also mit einer Handlung, ähnlich wie bei den Jüngern, den Emmaus-Jüngern. Was werden sich die Jünger gewundert haben, was Jesus da vor ihren Augen alles getan hat? Und trotzdem hat es irgendwie noch nicht so richtig Klick gemacht. Aber eines schafft Jesus, und das ist das Erste. Er überwindet mit seinem Humor die Angst und den Kleinglauben der Jünger. Ihre Vernunft kommt zunächst nicht hinterher und auch der Glaube hat es noch nicht leicht. Aber die Furcht weicht und es macht sich Freude breit. Das ist eine der schönsten Formulierungen in der gesamten Bibel. Als sie aber noch nicht glauben konnten vor Freude. Also Freude kann so groß sein, dass sie sogar dem Glauben im Weg steht. Ihr merkt es schon, hier geht es um viel mehr als nur darum, dass hier irgendein Mensch wieder lebendig geworden ist. Dort hängt offenbar viel, viel mehr dran. Ja, als ob es Ostern nur darum ginge, dass irgendein Mensch auferstanden ist. Das wäre den Jüngern nicht neu und ließe sich ja auch relativ leicht beweisen. Bereits mehrfach hatten die Jünger eine solche Auferstehung erlebt. Natürlich hätten sie sich auch in diesem Fall auch bei Jesus gewünscht, dass ihr Meister wieder lebendig gemacht wird. Wie sich ja auch die Leute gefreut haben, als Lazarus auferweckt wurde oder die Tochter des Jairus oder der Jüngling zu Nein. Aber hier ist noch viel mehr, was hier vor ihren Augen passiert. Denn habt ihr jemals in der Bibel gelesen, wäre Lazarus nicht auferstanden, so wären wir die elendesten unter allen Menschen? Oder wären Jairus Tochter und der Jüngling zu Nein nicht auferstanden, so wären wir die elendesten unter allen Menschen? Nein, aber in unserer Bibel steht, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Und wenn man das erlebt hat, wie diese Jünger alle Hoffnung allein auf diesen Jesus Christus gesetzt hatten und wie es dann an die Wand gefahren ist und im Grab geendet hat, dann kann man sich vorstellen, was das für elende Menschen waren. Genau solche elendesten Menschen hat Jesus hier vor sich. Ihr Lieben, es geht Ostern um viel mehr, als dass nur irgendein Mensch damals wieder lebendig geworden wäre. Es geht darum, dass all das, worauf die Menschen jahrhundertelang gewartet hatten, dass all das nun vor ihren Augen erfüllt ist. Also die Erlösung des Volkes Gottes. Es geht darum und um nicht weniger, als dass die Folgen des Sündenfalls eben nicht nur aufgehoben, sondern sogar umgedreht werden. Wie durch Adam der Tod gekommen ist, so kommt durch Christus die Auferstehung von den Toten. Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Es geht nicht darum, dass vor 2000 Jahren irgendjemand wieder lebendig geworden ist. Das auch, natürlich. Aber es geht um viel mehr. Und zwar geht es um dein Heil, um deine Erlösung, um deine Gerechtigkeit, um deinen Frieden. Es geht um dich, wenn Christus hier spricht. Friede sei mit euch. Es geht darum, dass du ewiges Leben hast, wie bei der Taufe heute geschehen, ewiges Leben bei Gott im Himmel. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt. Während Jesus den Jüngern etwas von Fleisch und Knochen und von essenden Geistern erzählt, vollzieht sich bei diesen Elendesten unter allen Menschen ein unglaublicher Wandel. Sie werden von einer unbändigen Freude überfallen. Ich weiß nicht, wie man dieses Gegenteil beschreibt, das Gegenteil der Elendesten aller Menschen. Es wäre wohl viel zu wenig, wenn man sagte, sie wären jetzt die fröhlichsten aller Menschen. Die ganze Last der Sünde und die drückende Macht des Todes weicht plötzlich von ihnen. Man kann es nicht in Worte fassen. Die Jünger prüfen zweifelnd Jesu Fleisch und Knochen. Sie sehen ungläubig, wie er vor ihnen ist. Und währenddessen bricht in ihnen etwas Bahn, dessen sie nicht Herr werden. Es haut sie buchstäblich vom Hocker. Voller Freude können sie nicht glauben, was sie mit ihren Händen greifen und mit ihren Augen sehen. So schlimm war es nicht einmal beim ungläubigen Thomas. Ja, man kann es nicht glauben, was das für ein Wandel und ein unbändiger Aufbruch ist, bis man es eines Tages mit eigenen Augen im Himmel sehen wird. Was für eine Freude, die hier ihren Anfang nimmt. Und dann endlich bringt Jesus zusammen, was zusammengehört. Hören und sehen, glauben und verstehen. Er öffnet den Jüngern das Verständnis der Heiligen Schrift. Er feiert mit seinen Jüngern ein Reformationsfest. Denn hier erleben wir mit, was Martin Luther 1500 Jahre später erlebt hat, als er seine reformatorische Entdeckung gemacht hat. Jesus führt die Jünger in die Heilige Schrift und all die Verheißungen, die bis dahin ja noch so ein wenig vage im Raum stehen. Doch jetzt kriegt die ganze Sache Fleisch und Knochen oder im wahrsten Sinne Butter bei die Fische. Die ganze frohe Botschaft, die bereits verkündigt, aber noch nicht erfüllt war, all diese Hoffnungen und Sehnsüchte des Alten Testaments bekommen nun mit dem auferstandenen Jesus Christus Fleisch und Knochen. Ob wir es glauben können oder nicht. Plötzlich ist in der Heiligen Schrift nicht mehr abstrakt von irgendeinem Gott die Rede, sondern mir begegnet dort der dreieinige Gott, der sich mir in Christus gnädig zugewandt hat. Mit dem auferstandenen Christus an der Seite vollzieht sich ein Wandel, der alles neu macht. Wir lesen nicht mehr bloß von der Gerechtigkeit Gottes, sondern wir lesen von der Gerechtigkeit Gottes, mit der er uns in Jesus Christus gerecht macht. Wir lesen nicht mehr von irgendeiner Kraft Gottes, der vielleicht besonders stark sein mag. Nein, wir lesen von der Kraft Gottes, mit der er uns stärkt. Wir lesen nicht mehr bloß davon, wie Gott anderen Leuten gnädig ist, sondern wir erfahren, dass er uns ganz persönlich gnädig ist. Ganz egal, wie toll wir nun glauben können, ob wir die Frommsten auf der ganzen Welt sind oder ob wir auch nicht besser sind als die Jünger, die dort zum Osterfest versammelt sind. Es ist nicht nur so, dass in Christus einfach alle Verheißungen erfüllt sind, sondern die Verheißungen sind darin erfüllt, dass Christus durch sein Sterben und Auferstehen uns gerecht und uns selig gemacht hat. Da kriegt dann die ganze Sache buchstäblich Hand und Fuß. Und Jesus wird nicht müde, diesem österlichen Glauben in uns nachzuhelfen. Hat er vor den Augen der Jünger Fisch gegessen, so gibt er uns nun sich selbst zu essen und zu trinken. Es ist ja der Gekreuzigte, der alles für uns getan hatte und all das nun auch uns austeilt. Er hat seinen Jüngern seine Hände und Füße gezeigt. Und das ist etwas Besonderes. Das sind ja Zeichen seines Todes, die die Jünger in seinen Händen sehen. Doch gerade die Zeichen des Todes werden ihnen nun zu einem Zeichen des Lebens. Und genauso soll nun alles, was vor unseren Augen tot war, uns zum Leben werden. Im Abendmahl nehmen wir mit dem Leib und Blut Jesu Christi, was er uns am Kreuz geopfert und geschenkt hat, nehmen wir die fröhliche Osterbotschaft leiblich in uns auf. Der alte Adam mit seinem ewigen Tod fällt von uns ab und das neue Leben, Heil und Gerechtigkeit bekommen in uns Fleisch und Knochen. Welch eine Freude keimt da in uns auf und wird sich endgültig Bahn brechen, wenn wir einmal unseren Herrn Jesus Christus nachfolgen in der Auferstehung des ewigen Lebens. Bis dahin werden wir in dieser Welt noch so manches Mal mit dem Unglauben zu kämpfen haben. Aber wie es bei den Jüngern der Freude keinen Abbruch getan hat, so soll es auch unserer Freude keinen Abbruch tun, denn wir kennen den, der uns zum Glauben verhilft, und wenn er dabei 7 Kunststücke vor den Jüngern machen muss, um uns bemüht er sich ebenso. Und das ist ein großer Trost und eine große Freude, gerade in den dunklen Zeiten. Sie mögen so dunkel sein, wie sie wollen, gerade dort leuchtet sein Licht besonders hell. Denn die Furcht hat bei uns nun keinen Raum mehr, wie doch die Jünger sich gefürchtet hatten und gezittert haben. All das, was uns das Fürchten hätte lehren können, hat Christus besiegt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und der behält den Sieg. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.